Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Fasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 289. Und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Ja, es ist die zweite Folge in der Tat schon in dieser Saison. Ihr hattet ja letzte Woche schon mit dem Bolli, dem Michael Bollenbacher vom SWR, eine Saisonvorschau aufgenommen, die wir dann nach dem Pokalspiel erst versendet haben. So ist das, wenn man sowas nebenberuflich bzw. hobbymäßig macht. Aber warst du zufrieden mit eurer Saisonvorschau, mit euren Vorausschau auf das Pokalspiel?
Es war also erstmal Bolli war ist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, der jederzeit, glaube ich, gerne wieder herkommen darf, wenn er möchte. Also von meiner Seite her aus hier auf jeden Fall. Ja. Und dann natürlich auch die geschätzten Kollegen vom Brustring Talk. Auch immer wieder ein Fest, immer wieder schön, wenn dann zwei ältere Herren zusammensitzen, also Martin und ich, und dann so über die Vergangenheit des VfBs reden und dann immer zittern bei den hohen Ablösesummen und alles. Und insgesamt, ja, bin ich sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, alles Mögliche abgedeckt, sind durch sehr viele Themen durch, haben den Kader angeschaut, der sich ja jetzt noch nicht verändert hat, und feiern jeden Tag, an dem der VfB noch nicht pleite ist, und das ist Fakt.
Das ist mal Fakt. Gut. Wir wollen aber heute nicht auf die Saison vorausschauen, sondern wir wollen zurückblicken auf das 4:0 des VfB in der ersten Pokalrunde beim FC Hansa Rostock. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen Sorgen gemacht, ob das wieder so ein typisches Erstrundenspiel in Rostock wird. Nein, wurde es nicht. Der VfB gewann relativ souverän mit 4:0. Darüber reden wir heute. Einen Gast haben wir nicht. Ich hatte ein, zwei Rostock-Fans angefragt. Hat sich aber nicht ergeben. Und ich glaube, bei dem Ergebnis ist es auch nicht so ertragreich. Also klar, in der Bundesliga ist es immer noch mal was anderes, wenn man sich nochmal im Rückspiel sieht oder man sich die Tabelle anschaut. Deswegen müsste diesmal auf einen Gast verzichten. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Folgen immer mal wieder Gäste von dem jeweiligen Gegner des VfB reinkriegen. Die müssen natürlich auch dann, also es kann natürlich sein, dass wir dann mal eine Folge nicht live streamen oder nicht mit Video machen, weil die Leute das nicht wollen. Und es ist natürlich wichtiger, dass wir interessante Gesprächspartner haben, als dass die jetzt ihre Nasen ins Internet halten wollen. Und ja, ihr könnt diesen Podcast, wenn ihr wollt, und in Zukunft häufiger, wenn das klappt, auch auf YouTube live mit angucken. Wir haben jetzt lassen gerade einen Livestream laufen. Wir sind im Hochformat, weil die Podcast-Software denkt, die Leute gucken sich das nur am Handy an, aber vielleicht guckt sich das immer auch live am Fernseher oder am Bildschirm an. Genau, auf jeden Fall werden wir es in Zukunft jetzt häufiger machen. Es geht auch ein bisschen unkomplizierter als in der Vergangenheit, deswegen probieren wir das aus. Auf Twitch könnt ihr uns dann natürlich auch entsprechend verfolgen. Genau, und unsere Kanäle findet ihr, wenn ihr die bei den entsprechenden Plattformen sucht. Einen Gast haben wir, wie gesagt, nicht, deswegen springen wir direkt rein in die aktuellen Themen, und ihr werdet merken, dass wir in dieser Saison den Sendungsaufbau ein bisschen angepasst haben. Wir hatten immer das Gefühl, dass die Leihspieler und die anderen VfB-Mannschaften ganz am Ende, dass das so ein bisschen so ein Geleier war. Also nicht so wirklich spannend, dann haben wir teilweise auch schon sehr lange aufgenommen, waren müde, und dann kommt noch, ja, okay, und dann hier drittes Tor für den, fünftes Tor für den, und übrigens hat Jovan Milosevic wieder in Bremen getroffen. Also wir bauen das ein bisschen um, und wir wollen einsteigen mit den aktuellen Themen. Das machen wir wie immer, bevor wir dann zum Spiel kommen. Dann reden wir an der Stelle dann über die anderen Mannschaften, wie die am letzten Spieltag oder am letzten Wochenende gespielt haben, und dann blicken wir voraus auf den nächsten Gegner. Wir wollen aber jetzt mit den aktuellen Themen anfangen, und zwar mit einem ganz entscheidenden Thema, nämlich dem Debüt der historischen Premiere im ersten Bundesligaspiel des VfB Stuttgart im Frauenfußball. Der VfB trat an bei der TSG Hoffenheim im großen Stadion, wenn man es so nennen mag, an der Autobahn, und revidierte das Testspielergebnis, das 0:1 von vor zwei Wochen, und gewann 2:1 durch zwei Tore von Max Hiral, die ihren Bizeps dann in die Kamera hielt. Ja, Chris, historisches Ereignis, hast du es dir angeschaut? Wie ging es dir dabei, als du das gesehen hast oder mitverfolgt hast?
Ich habe leider auch nur die Highlights gesehen hinterher. Ich habe es aber auf dem Live-Ticker auf jeden Fall auch verfolgt, weil es schon für den VfB, für den Gesamtverein einfach eine unglaublich tolle Sache ist, dass man da jetzt dabei ist in der Bundesliga, dass man diesen Durchmarsch da geschafft hat, mehr oder weniger. Und da auch jetzt gleich so angekommen ist bei den Nachbarn aus Hoffenheim, da gleich mal ein Duftmärkchen gesetzt hat.
Ja.
Und es wird definitiv in der Saison nicht so weitergehen. Ich würde mich aber freuen, wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun hätten. Das ist das vielleicht auch Wunschdenken, keine Ahnung. Aber es ist ein toller Auftakt und ja, einfach was Historisches für den Verein, was da an diesem Wochenende passiert ist. Und so kann es gern weitergehen.
Ja, und ich finde auch, die Aufmerksamkeit ist ja gleich eine ganz andere. Wenn du in der Google Pixel Frauen-Bundesliga spielst, also überall, das merkst du dann halt einfach, da taucht dann halt der VfB nicht irgendwie, muss in der Kicker-App nicht irgendwo suchen oder vielleicht ist es, also ich glaube, die Oberliga ist gar nicht mit der Kicker-App drin, sondern es ist halt sehr, sehr präsent. Du hast es mit Hoffenheim schon gegen eine gute Mannschaft gespielt. Und dann kommen ja noch richtige Knaller. Du spielst, glaube ich, in 2 Wochen zu Hause gegen Wolfsburg, die ja sich mit den Bayern abgewechselt haben, jetzt lange die letzten Jahre, ich glaube von den letzten 13 oder 14 Meisterschaften, ist jeweils die Hälfte nach Wolfsburg, die andere Hälfte nach Bayern, zum Bayern gegangen. Du spielst immer noch gegen Frankfurt, also gegen die Eintracht, die aber den FFC Frankfurt geschluckt haben und so. Also das ist einfach, was den Frauenfußball angeht, schon wirklich, ja klar, die Bundesliga halt, die Eliteklasse, und da spielt der VfB jetzt mit und wenn das so weitergeht, ich meine, Hoffenheim, die sind bei den Frauen auch nicht ganz schlecht. Die waren, glaube ich, Vierter geworden letztes Jahr. Also ihr merkt, wir grooven uns da auch noch ein bisschen rein. Und wenn du da zum Auftakt 2:1 gewinnst, dann hast du, glaube ich, auch ganz gute Chancen, wenn du so weitermachst, dass du auch in der Liga drin bleibst. Also verfolgt es auf jeden Fall weiter. Am kommenden Samstag spielen die Frauen zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau. Um 14 Uhr gegen den HSV mit, ich habe das schon ein paar Mal diese Woche auf dem Podcast gehört, du weißt, wer der Trainer der HSV-Frauen ist?
Nee. Keine Ahnung.
Rodolfo Esteban Cardoso.
Ach gut.
Ja, genau.
Okay, schön.
Genau, also ein Männer-Bundesliga bekannter Spieler, soll aber jetzt eigentlich nicht das Thema sein, aber wenn man so einen Namen dann nochmal sieht, ist es trotzdem interessant. Genau, also geht da auf jeden Fall hin, auf die Waldau, 14 Uhr gegen den HSV, Traditionsspiel, so nennen wir es mal. Und genau, unterstützt die Frauen, weil das wäre echt cool, wenn dann die Unterstützung sich nicht nur wie bei uns jetzt, also ich konnte es leider, also abgesehen davon, dass ich ja auch ein bisschen weiter weg wohne, ich konnte es auch nicht sehen, habe kein Magenta-Abo, konnte auch nicht ins Stadion gehen. Aber bei Heimspielen für diejenigen von euch, die in Stuttgart wohnen, und das sind wahrscheinlich wesentlich mehr, geht auf jeden Fall dahin. So, wir machen weiter mit dem Männerfußball und neues Feature, was wir auch einführen wollen diese Saison, ist die Frage der Woche. Wir wollen euch ein bisschen mehr reinnehmen in die Folge. Wenn ihr uns jetzt im Livestream zuschaut, dann könnt ihr auch gerne direkt rein kommentieren. Dann nehmen wir das mit. Ich glaube, jetzt bei unserer ersten Auflage vom Livestream ist das Publikum noch überschaubar. Es gibt einen Viewer, das bist wahrscheinlich du, Chris.
Ja.
Genau. Aber das wird hoffentlich noch besser. Genau. Aber wir haben auch natürlich unseren Social Media Kanälen, Instagram, Twitter, Blue Sky und Facebook gefragt. Und die Frage, und der Chris hat mich direkt schon zurechtgewiesen in unserem WhatsApp-Chat, ob ich den direkt schon den Streit anzetteln wollte. Und ich meine, der Erik ist ja nicht da, deswegen können wir da gut drüber reden.
Der Erik ist geheilt.
Ja, ach, sehr gut, sehr gut. Und zwar war die Frage der Woche, wie sollte der VfB mit den Personalien El Canus und Demirovic umgehen? Denn es ist ja nun scheinbar seit Wochen Fakt, dass der VfB einen der beiden Spieler verkaufen muss. Zur Einordnung muss man, glaube ich, eher sagen, dass der VfB gerne einen der beiden Spieler verkaufen würde oder zumindest Geld für einen dieser Spieler einnehmen würde.
Da möchte ich kurz reingehen. Man hat generell gesagt, kein Spieler ist unverkäuflich.
Genau. Und man würde gerne in dieser Transferperiode nicht nur Geld ausgeben, sondern auch mehr Geld einnehmen als die 8 Millionen, die man für Jovan Milosevic von Praga bekommen hat. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Es gibt, also ich kann das auch nachvollziehen, es gibt vom Aufsichtsrat eine Vorgabe, auch mittelfristig wirtschaftlich nachhaltig zu agieren. Und das ist natürlich mit einem Transferdefizit in einer Transferperiode von, keine Ahnung, was ist jetzt, 40 Millionen, schwierig. Auf der anderen Seite hast du aber auch Einnahmen, die jetzt nicht direkt in diesem Sommer kamen, aber an anderer Stelle. Und ja, also, ich würde erstmal kurz vorlesen, was unsere Hörer und Hörer geschrieben haben, Chris, und dann können wir da über unsere Frage der Woche diskutieren. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Zuschriften. Die Martina hat auf Facebook geschrieben, ich würde, wenn ich wählen müsste, eher Medo als Bilal behalten, denn er ist ein Mentalitätsmonster, das du in manchen Momenten einfach brauchst. Außerdem hat er letzte Saison wettbewerbsübergreifend 17 Tore geschossen, während das bei Bilal nur in Anführungsstrichen 9 waren. Das wissen wir ja schon mittlerweile, dass Demirovic sich zum VfB bekannt hat, sich an den VfB gekettet hat, also einen Wechsel zu Galatasaray eine Absage erteilt hat. Glaubst du, dass El-Kanous jetzt noch GT5 was gelesen, dass jetzt Newcastle dran ist? Das wäre natürlich sehr ironisch, wenn die nochmal 80 Millionen hinlegen. ja, aber kannst du es nachvollziehen, was die Martina schreibt?
Also erstmal muss ich ja sagen, für Transfergerüchte und so ist ja Lenny Gull zuständig.
Ja, stimmt.
Der ja heute hier auch im Podcast ist und so unser Transferexperte auch fürs Ausland und alles. Ja, ich glaube, das ist von der Position her wieder schwer zu vergleichen. Also Medo einfach als Mittelstürmer, der hätte auch durchaus mehr wie 17 Tore, glaube ich, machen dürfen letzte Saison, wenn man das so sieht. Das ist wieder das, wenn du dich entscheiden müsstest. Ich will mich da gar nicht entscheiden. Also ich möchte eigentlich beide behalten erstmal. Ich glaube allerdings, dass tatsächlich da El-Kanous derjenige ist, der einen anderen Schritt machen wird. Und der ist dann wieder weg vom VfB.
Ja, ich glaube auch bei El-Kanous ging es vor allem daran, dass es bisher noch kein Angebot gab, kein konkretes. Und jetzt halt, wie gesagt, noch hat sich angeblich Newcastle, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wir haben jetzt den 26. August, das sind noch 5 Tage bis zum Deadline-Day. Da kann also noch einiges passieren, wie wir leidvoll letztes Jahr erfahren mussten.
So leidvoll war es ja eigentlich nicht. Also 80 Millionen haben schon geschmeckt.
Ja, aber das darauffolgende Wochenende war... Das war ja, glaube ich, auch dann, ich glaube, der Montag war letztes Jahr, glaube ich, Deadline Day, meine ich.
Ja.
Und am Sonntag kam dann das noch mit, kam dann El-Kanous und Buanani und am Montag sollte noch O kommen und dann kam der doch nicht.
Ja, und am Ende war Platz 4 da.
Genau. Der Dominik schreibt bei Instagram El-Kanous, schöner Spitzname, auf jeden Fall halten und Demirovic eigentlich auch wegen Champions League und DFB-Pokal als theoretisch Joker. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass optimal wäre, wenn du beide hältst. Das hat ja auch Sebastian Hoeneß gesagt. Du brauchst eigentlich beide. Du brauchst einen dritten Stürmer und du brauchst eigentlich auch einen Spieler hinter den Spitzen wie El-Kanous. Und ich meine, der hat bei der WM gut gespielt. Ich habe es nicht jedes Spiel verfolgt, aber ich habe mir sagen lassen, dass er gut performt hat bei der WM. Und ansonsten wäre ich auch nicht so... so nachgefragt oder gab es nicht zumindest die Gerüchte. Und optimal, und wenn du dich auch wirklich weiterentwickeln willst, dann brauchst du, glaube ich, beide Spieler, oder?
Für das, was du erreichen möchtest, dann auf jeden Fall. Und wenn du in der Liga wird's nicht einfach. Champions League sowieso nicht einfach, wobei das halt, ja, als Champions League ist, da brauchst du auch wieder die Besten. Und lass doch einfach mal hier irgendjemanden sich wieder verletzen, dann heißt gleich wieder, oh, wie hätte man? Jetzt hat man die schöne Situation, dass man auf jeden Fall Spieler hat, die Leistung bringen. Da gehört Demirovic meiner Meinung nach dazu, seit 2 Jahren auch schon. Ich verstehe es auch immer noch nicht, dass Leute sagen, ja, der passt nicht ins System. Nee, der musste sich an den neuen Fußball gewöhnen erstmal, aber das nochmal ist im zweiten Jahr. Also wenn das noch nicht könnte, wäre er, glaube ich, schon weg. Und ja, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, Hoeneß wäre nicht traurig, oder hat er ja schon gesagt, dass er eigentlich alle behalten möchte, was ich verstehe. Und da würde ich auch mitgehen. Also wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss und nicht irgendwas Verrücktes kommt noch, dann passt das. Und gerade bei Demirovic, der sich ja schon vor Wochen wohl bekannt hat zum VfB, ist es eigentlich, ja, ich denke, der fühlt sich einfach hier auch pudelwohl. Die wissen teilweise wirklich, glaube ich, auch, was sie hier haben, weil es sind die Leute, wo sie geholt haben oder wo der VfB geholt hat, die haben schon auch so ein Stück weit jetzt nach Charakter geholt. Sonst würde das, glaube ich, nicht alles so gut passen. Da gibt's jetzt, ich glaube, heute kam das oder gestern kam es raus auf Instagram, habe ich es gesehen, wie Medo da bei dem Fan anhält und mit dem Cibabcici da ist oder Cibab ist. Und er fährt, das sind wir wieder beim Thema, lass doch die Jungs eine dicke Karre fahren. Trotzdem sind die Demirovic einige dabei, die einfach in der Birne klar sind oder relativ klar sind und dann aber auch vorangehen können. Und da ist das was, was ich letztes Jahr mehrfach gesagt habe. Demirovic war für mich mehr Captain als Karasor. Mhm. Und den dann abgeben, ja, wie gesagt, lass das mit Undav sein. Brauchst auf jeden Fall einen stabilen Mann.
Ja, ja, ja. Also interessant finde ich ja, was der Vinny geschrieben hat, was Demirovic angeht. Also der wird erstmal bleiben. Aber er sagt, bei Medo würde ich früher oder später verkaufen. Ich mag ihn, Herr Rackert, guter Typ. Bevor er jedoch zu alt für einen Transfer wird, würde ich ihn bei 20 plus Millionen ziehen lassen. Dennis machen wir zum Captain, ist ja schon sowieso schon Erfolg, reden wir gleich noch drüber. Haben somit einen erfahrenen Stürmer im Team. Medo müsste aber ersetzt werden. Beim Demirovic läuft der Vertrag ja 2028 aus. Das heißt, er geht jetzt auch in das letzte Vertragsjahr vor der Verlängerung. Und ich kann natürlich schon teilweise die Argumente nachvollziehen, dass Leute sagen, naja, vielleicht kriegst du jetzt nie wieder so viel für ihn wie jetzt, weil er halt dann nächstes Jahr dann halt schon ein Jahr älter ist und dann, wer weiß, wie denn die Saison lief und du gehst halt ins letzte Vertragsjahr mit ihm. Auf der anderen Seite hat er ja auch einen Wert für die Mannschaft, die denn nicht nur in seiner Ablöse besteht, sondern halt auch in den Toren, die er schießt. Und das ist dann für mich, also für mich persönlich ist das genug Argument zu sagen, wir behalten Demirovic jetzt. Und gehen neben dann gegebenenfalls in Kauf, dass er halt nächstes Jahr nicht für 30 Millionen, 20 Millionen geht, ja, wenn er gehen würde. Ich meine, jetzt ist immer noch die Folge, die kannst du immer noch verlängern mit ihm. Aber klar, ja.
Kannst du auch den Artubolo machen.
Das ist auch so eine Nummer für sich.
Ja.
Ja, ich guck mal kurz, was die anderen noch geschrieben haben. Der FW83 schreibt auch, beide sollten aus seiner Sicht bleiben. Medo ist sehr wichtig für die Mannschaft, ein sportlicher Mehrwert. Wir werden alle Stürmer brauchen können, sind wir uns, glaube ich, einig. Und Elkanus könnte kommende Saison durch die Decke gehen mit seinen Anlagen. Also das ist es halt auch. Also du brauchst den einen, um das Niveau zu halten. Und ich glaube, mit Elkanus kannst du da wirklich nochmal dein Niveau auch steigern. Und das brauchst du aber, glaube ich, auch, um dich da oben auch in der Ligaspitze zu halten. Ich glaube nicht, dass du in der Champions League jetzt mit den beiden weiterkommst, als viel weiterkommst als das Achtelfinale. Aber zumindest um dich in der Liga da oben zu halten, das ist ja das erklärte Ziel, brauchst du meiner Meinung nach beide. Und ich gehe aber auch davon aus, dass jetzt mit Elkanus noch relativ schnell was passieren wird. Bis Ende der Transferperiode. Wenn jetzt schon die ersten Gerüchte aufkommen aus England, dann könnte das relativ schnell gehen. Ich guck mal, der Paul Schorsch hat noch bei Blue Sky geschrieben, hat noch einen Bezug genommen auf unsere Saisonvorschau. Also ich hatte halt dann irgendwie gefragt, bei Blue Sky hat sich das erledigt mit dem Bekenntnis von Demirovic. Und er schreibt, erledigt hat es sich erst, wenn der Deadline-Day rum ist. Ich finde die Diskussion ein bisschen unehrlich. In eurer Saisonvorschau wird ja auch sehr vehement gefordert, dass man in der Champions League erfolgreich sein soll und die Qualität erhöhen soll. Die gleiche Person hat aber Minuten später Bauchschmerzen wegen der Unterverlängerung. Wer könnte das gewesen sein?
Kann auch ich gewesen sein.
Und was alles wieder finanziell bedeutet. Wenn Stiller und Lewiding so unverkäuflich sind, sind wahrscheinlich die Mirovic und Elkanus die beiden, die sich aus der Substanz raus am ehesten ersetzen lassen. Von daher ist es schon plausibel. Ich meine, was halt auch noch reinspielt, was immer die nicht gesagt wird, du müsstest, egal wen von beiden du verkaufst, müsstest ihn ja ersetzen.
Also du kannst solltest ihn ersetzen, ja.
Ja, du kannst ja nicht mit zwei Stürmern in die Saison gehen. Und wenn ich dann irgendwie höre in anderen Podcasts, dass man die Elkanus ja durch Sauer ersetzen kann und durch Undav, denke ich mir so, nein. Schwierig. Also Sauer ist ein, das haben wir auch schon in unserer Vorstellung auf dem Blog gehabt, Leo Sauer ist ein Entwicklungsspieler, ja, der ist ja ein Herausforderer für Chris Führig, und abgesehen davon, dass er noch jetzt erst im Aufbautraining ist, und Undav ist eine ganz andere Position. Also, das ist auch, das geht zwar ein bisschen tiefer, aber das ist kein Ultimate. Nee. Also, es überzeugt mich ehrlich gesagt nicht, dass man Elkanus einfach ersatzlos verkaufen kann und dann den Ersatz irgendwie intern in der Mannschaft irgendwie aufhängt. Deswegen. Ich bin mal gespannt. Ja.
Ich würde da ganz kurz noch was dazu sagen, weil mit Bauchschmerzen, also wie gesagt, war entweder der Martin mit Bauchschmerzen oder ich. Einer von uns beiden wird es gewesen sein. Ich habe die Bauchschmerzen tatsächlich, weil es halt große Summen sind, die der VfB da plötzlich zahlt, dass man so nicht gewohnt ist. Und das ist eine Dimension für den VfB, die gab es einfach noch nicht. Und da ich auch zu den älteren Herrschaften gehöre, ist das einfach was, wo ich sage so, puh, ja, okay, Müssen wir auch erstmal wieder reinbringen und erfolgreich in der Champions League sein. Naja, also fordern, glaube ich jetzt nicht und vehement gefordert auch nicht. Wir wollen halt einfach da auch mitspielen und eine gute Rolle spielen. Und vielleicht dann auch uns da mal für die nächste Runde schon qualifizieren. Das fände ich super spannend. Das haben sie, vor 2 Jahren hätten sie es eigentlich machen können. Da haben sie es, glaube ich, einfach, ja, da haben sie zu leichtfertig Punkte liegen lassen. Und manche Spiele einfach hat sowas gefehlt, wo man jetzt einfach ein Stück weiter ist. Deswegen langsam die Schritte weiterlaufen.
Ja, das ist ja das, ich fand das Interview mit Hoeneß in der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten ganz interessant, wo er das auch angesprochen hat, wo sie jetzt sich noch weiterentwickeln wollen oder hoffen, dass sie sich weiterentwickelt haben. Gerade in dieses Game Management, Spieltempo bestimmen, auch mal das Spiel verschleppen, auch mal eklig sein.
Standardsituation, genau. Und ich habe eine Frage hier gerade reinbekommen übrigens nebenher bei Twitch.
Oh, sehr gut.
Und zwar JM77 fragt, und das ist eine Frage an dich, Lenny Goal, wer verlässt denn den VfB überhaupt noch?
Also wenn ich tippen müsste, also
von deinen Infos ausgehen, nicht tippen.
Ach so, von meinen Infos ausgeht, ja, also wie schreibt das Plätti Goal immer? Der sagt irgendwie anders. Also ich glaube, gehört zu haben, dass Canoes nochmal für so ein 80-Millionen-Paket nach Newcastle geht. Ich habe das zuerst gehört. Danke für die Frage. Das Beef, das liefere ich mit dem Beef mit Fabrizio.
Da bin ich gespannt jetzt, ja.
Gut, wir machen mal weiter mit VfB-Themen, weil ich glaube, das Thema Canoes und Demirovic haben wir es, glaube ich, zur Gänze ausdiskutiert. Nochmal zur nächsten, die aktuellere Nachricht, Dennis Undav, es wurde schon so ein bisschen gemunkelt die letzten Tage, ist seit heute neuer VfB-Kapitän, wurde von Sebastian Hoeneß bestimmt und er hat das dann auch auf der PK auf Nachfrage bestätigt. Es hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, auch kommen wir auch gleich noch drauf, weil Atakan Karasoy jetzt am Freitag zwar noch Kapitän war, aber 90 Minuten auf der Bank saß und seine Binde nur aus der Entfernung gesehen hat. Wie findest du die Entscheidung?
Folgerichtig, ich habe es in der Saisonvorschau, hatten wir es auch schon, ist für mich eine logische Sache. Also es ist der Werdegang, den Dennis Undav hier beim VfB hingelegt hat, das ist einfach sagenhaft und es ist eine Geschichte, die sich jetzt wunderschön weiterschreibt, die jetzt so das nächste Level noch ein Stück erreicht hat. Also nicht nur Vertragsverlängerung und da die finanziellen Bauchschmerzen, die er bereitet, sondern die Tatsache jetzt einfach auch noch mehr in der Verantwortung zu stehen. Das zeigt auch, ja, er würde das, will das auch übernehmen und ist für mich, wie gesagt, wenn du einen Trainer hast, der mit dem Spieler zusammenarbeiten kann, weil er weiß, wie der Spieler funktioniert und der weiß, welche Fähigkeiten dieser Spieler hat, das wurde so oft schon gesagt, mit was der taktisch versteht, was der für Wege schon sieht und. Das ist halt so ein Unterschied zwischen dem Vereinstrainer und einem Trainer von der Nationalmannschaft. Und wenn du weißt, mit dem umzugehen und den richtig einzusetzen, ist es so ein Faustpfand einfach. Und deswegen, da auch nochmal Grüße an Julian Nagelsmann. Ne? Es ist einfach, ja, logischer Schritt für mich vom Werdegang her, wie Undav sich da entwickelt hat, wie das gelaufen ist bisher. Die Fans lieben ihn zu Recht. Ich glaube, wir alle mögen ihn komplett. Undav ist Liebe.
Und das sagen wir schon lange, ja.
Ja, das sagen wir schon ewig. Und ja, dass ich kein 100%iger Fan von Karasow war, ist auch bekannt. Deswegen, ja, mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Da hast du wahrscheinlich mehr Informationen, ob der noch geht oder nicht. aber ja, deswegen, für mich ist es vollkommen okay. Bevor er dann in 16 Spielen als Stellvertreter aufs Feld rennt, kannst du ihn auch gleich als Kapitän hinschicken.
Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt sehr viele sehr engagierte Gala-Fans auf Twitter und einer hat mich dann irgendwas gefragt und hat dann in der DM meine wenigen Vermutungen, die ich habe, Insider-Infos habe ich nicht, habe ich dann zum Besten gegeben und darauf wurde ich dann zitiert im Tweet und dann aber direkt mit so diesen ganzen Emojis, die normalerweise nur Transfer-Experten angedient werden. Gut, letztes aktuelles Thema morgen um 18 Uhr, also wenn ihr das hört heute Abend, 18 Uhr ist Champions League Auslosung. Es laufen aktuell die letzten Quali-Spiele. Chris, ich weiß nicht, habt ihr da schon in der Saisonvorschau drüber gesprochen, über Wunschlos in der Champions League?
Ja, haben wir. Gut. Dann da fehlt halt dein Sitz. Also ich kann nur sagen, immer noch, mir ist völlig egal, wer kommt. Ich freue mich auf jeden. Vor allem diejenigen, wo die Punkte hier lassen. Und jetzt darfst du aber noch sagen, auf wen du gerne hättest.
Also auf jeden Fall natürlich Inter auswärts, San Siro.
Das habe ich auch schon mal gehört in der Vorschau.
Ja, genau. Bevor sie es abreißen. Ansonsten würde ich auch ich würde es auch mit dem Koma See, da könnte ich mich auch arrangieren. auch wenn der Verein ein bisschen strange ist. Ansonsten nichts, was wir schon mal haben. Und ich habe vorhin gelesen, es gibt eine Regel, dass man, wenn man in den letzten beiden Saisons gegen eine Mannschaft gelost wurde, dass man nicht nochmal gegen die gelost werden kann. Deswegen fliegen zwei Partien irgendwie raus. Interessant, oder?
Das ist spannend, ja.
Ja. Und es soll jetzt in der Bundesliga so komische Ärmelpatches geben, habe ich eben auch gelesen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt schon am Freitag. Gut, Inter auswärts, irgendwas in England auswärts war auch nochmal geil. Zu Hause ist es mir eigentlich relativ wurscht. Also ich bin immer noch so drauf, dass ich sage, Champions League ist Champions League, das spielen wir. Haben wir jetzt seit es die Champions League gibt, einmal, zweimal, dreimal, vier, fünfmal gespielt, sechsmal. Das ist immer noch was Besonderes. Deswegen nehme ich jeden Gegner, der kommt. Und wenn es dann diese Mannschaft aus Aserbaidschan ist, Sabah. Gut. Damit haben wir die aktuellen Themen durch. Wir machen kurz einen Werbeblock. Wenn ihr wollt und könnt, dann könnt ihr uns natürlich gerne finanziell unterstützen. Und zwar entweder über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um deinen monatlichen Betrag. Wenn ihr neu einsteigt bei Patreon, dann kriegt ihr von dem Erik ein Starterpaket zugeschickt mit ein bisschen rund um den Brustring Merch. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Und diese sieht folgendermaßen aus, dass wir hier in dieser Folge und in jeder Folge genannt werdet. Der Daniel unterstützt mit $10 im Monat, vielen Dank dafür. $5 im Monat spenden uns der Unterstrich Zylinder und Renato, auch euch danke. Und stellvertretend für alle, die uns mit $2 im Monat unterstützen, nennen wir diesmal den Lest 1893. Bei PayPal könnt ihr uns einfach so viel Geld rüberschieben, wie ihr übrig habt oder wie ihr gerade entbehren könnt und wann und wie häufig. Das liegt dann ganz bei euch und natürlich helfen uns schon kleine Spenden hier, um den Podcast am Laufen zu halten. Vielleicht kann ich auch den Podcast, die Aufnahmesoftware bestechen, wenn ich irgendwie Geld in meinen Laptop schiebe hier, dass der Livestream ruckelfrei läuft, aber gut. Wir sind ja erst im Jahr 2026. Genau. Alles, was ihr über die finanzielle Unterstützung wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und jetzt blicken wir zurück auf das Erstrundenspiel des VfB am vergangenen Freitagabend beim FC Hansa Rostock. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass beim FC Hansa Rostock nach dem F und dem C Punkte sind?
Ja.
Und sonst nirgends. Und es gibt bestimmt irgendeine Begründung, noch aus DDR-Zeiten vermutlich. Aber alle anderen kommen ohne Punkte aus, der F-Punkt, C-Punkt, Hansa Rostock nicht. Aber wenn ihr es wisst, wenn ihr uns gerade im Livestream zuguckt und Rostock-Fans sein solltet, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder auch bei Twitch. Ich weiß es im Kopf nicht, ihr könnt es wahrscheinlich nachgucken, aber ich meine, nehme ja hier eine Podcast-Folge auf. Wir gucken mal in die Startelf, Chris, und da fiel auf, wenn wir von unten anfangen, natürlich Predlo, wobei das jetzt keine große Überraschung war, statt Seim, der verletzt ist, Mittelstädt und Nati auf den Außen, auch das hat er sich schon angekündigt, dass Sebastian Hoeneß Nati als Rechtsverteidiger einsetzen würde. Jeff Chabot, Finjelsch, glaube ich, keine große Überraschung. Stiller und Prömel auf der Doppelsechs, also kein Karasor. Links Führig, rechts Tomasch, weil Leveling noch ein bisschen angeschlagen war, auf der 9 Undav und dann vorne der Neuzugang, Cenan Pečinović. Hättest du damit gerechnet, dass er den direkt im ersten Spiel reinschmeißt, nach, ich glaube, einer Woche Training mit der Mannschaft?
Tatsächlich ja, weil man ja nicht vergessen darf, dass das ein Demirovic von der WM später kam, ein Undav auch, aber der spielt halt wahrscheinlich Stammplatzgarantie im Vertrag stehen, keine Ahnung. Und warum nicht einen, der eine komplette Vorbereitung bei einem Verein mitgemacht hat, reinschmeißen gleich? Und wenn ich gegen einen Drittligisten, bei allem Respekt gegen Rostock, wenn ich gegen so ein Team, wann dann? Und deswegen rein mit ihm gucken, was passiert ist. Du hättest immer noch wechseln können. Die musste es ja auch früh wechseln, klar. Leider. Aber ja, wenn man sich soweit sicher ist, dass man schon Abläufe hat und kennt, dann machen.
Ja. Also ich war auch überrascht, aber fand es auch keine schlechte Idee, zumal es halt, also ja, wie du sagst, es ist halt gegen Drittligisten, im Zweifelsfall, wenn es schief geht, kannst du immer noch Demirovic reinbringen. Genau, Buonanni war interessanterweise gar nicht im Kader, dafür Lazar Jovanovic. Und das Spiel ging eigentlich so los, wie wir es uns vorgestellt haben, der VfB zwar kontrolliert, aber Hansa war auch aktiv, die haben sich natürlich zu Hause nicht versteckt, haben versucht, ein paar Konter zu fahren. VfB nach 7 Minuten auch mit der ersten Ecke, die ergebnislos verlief, wo ich schon wieder die Krise gekriegt habe, so ein bisschen. Die war eigentlich gar nicht so schlecht, die Ecke, aber sie war halt sehr zentral, sehr hoch reingeschlagen. Und dann in der 9. Minute, und das zeigte sich schon bei der Ecke eigentlich, musste der VfB schon das erste Mal wechseln, und zwar ausgerechnet Iconati musste raus. Wir wissen jetzt, dass er eine Muskelverletzung im Oberschenkel hat. Das ist nicht die erste Muskelverletzung im Oberschenkel, ist in dieser frühen Saisonphase. Und dann kam Wagnermann rein. Und klar, für Nati ist natürlich super bitter. Hatte die erste Mal die Chance, sich auf der neuen Position auch zu beweisen. Und dann musste nach 9 Minuten runter. Wie ging es dir, als du das gesehen hast, dass er so früh runter muss?
Du atmest halt schwer durch. Also das ist dieses, du setzt Nati jetzt plötzlich als Rechtsverteidiger ein, wo wir vielleicht hätten auch nochmal nachlegen können sollen, weiß ich nicht. Mhm. Und dann gerade Nati, es ist wie Sagadu. Es ist Sagadu, Nati, Alda Kiel, es sind so die Jungs, Justin Deal, ja. wo du hinguckst, und oh, das ist einfach so bitter, und mir tut das so leid für den Kerl. Der hat so eine stabile Saison gehabt und jetzt erstmal raus. Ich glaube aber, es ist jetzt nichts Größeres, so wie ich es mitgekriegt habe.
Nee, es ist erstmal für die nächsten Wochen.
Ja, gut. Also aber wenn es nicht irgendwie bis Weihnachten ausfällt, deswegen.
Nee, es ist ja nur eine Muskelverletzung. Ich meine, er hat jetzt ein ganzes Jahr lang verletzungsfrei gespielt. Anders als Daxo oder als Justin Deal. Und hoffen wir mal, dass er dann auch nach der Länderspielpause, nach der ersten, dann gut wieder reinkommt. Der VfB, also ich war eigentlich ganz zufrieden. VfB wurde stärker, Rostock steht natürlich tief. Der VfB hat es mit vielen hohen Bällen hinter die Kette probiert. Das ist so ein bisschen das, was man, glaube ich, auch erwarten konnte, dass wir so spielen und dass die so spielen. Bis zur 18. Minute. Und da schafft es der VfB zum einen, seine Qualität auf den Platz zu bringen. Und ich glaube auch, die Rostocker haben gezeigt, warum sie A, dritte Liga spielen und B, in den letzten beiden Ligaspielen insgesamt 5 Gegentore kassiert haben, oder? Wenn wir uns das 1-0 durch Pecinovic angucken.
Ja, das war stark gemacht. Mhm. Das war ganz einfach mal, einfach gesagt, ganz stark gemacht. Also das fängt schon damit an, dass es Thomas gut macht. Wo wir in der Saisonvorschau auch drüber hatten, dass wir den gar nicht vergessen dürfen, und der aus einer auch eher schwierigen Saison kommt und einfach für mich ein absolutes Faustpfand ist, was wir da haben. Mhm. Aber was Pajinovic dann daraus macht, das ist einfach richtig stark. Und ja, das könnte ein Weg sein für Teams oder Gegenteams, die halt eng stehen, die dicht machen, solche Sachen nochmal zu machen. Das hat so ein bisschen Voltemade-Vibes gehabt, wie der große Schlags anfängt zu dribbeln. Aber war verdammt gut gemacht. Deswegen schönes Ding.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch mal kurz zur Entstehung für diejenigen, die es nicht gesehen haben, nicht mitbekommen haben. Der VfB erobert sich vorne im Pressing den Ball sehr, sehr gut. Und ich meine, das ist auch was. Was klar, das gelingt dir vielleicht gegen Drittligisten noch ein bisschen einfacher als gegen die Bayern oder in der Champions League, aber nichtsdestotrotz ist es der richtige Ansatz, nicht einfach nur die hohen Bälle reinzuschlagen, sondern auch dann versuchen, sich den dazu auch zu erobern. Der Ball kommt zu Tomas, der setzt Pecinovic ein, und der steht gegen, ich glaube, mindestens 5, maximal 7 Rostocker und knallt ihn dann halt rein. Also richtig, richtig gut gemacht, und auch von Pecinovic natürlich eine unglaubliche Qualität, die er in dem Moment an den Tag legt. Glaubst du, er kann auch in der Zukunft, in anderen Spielen, so dieses fehlende Puzzlestück sein, was uns ja letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat oder auch in der Saison schon davor, dass so gegen sehr tiefstehende Gegner so ein bisschen die Ideen fehlen, wie du dann so einen Riegel knackst und wenn du natürlich jemanden hast, der so auf so engen Raum treffen kann. Ja, gegen Drittligist, aber nichtsdestotrotz, könnte Pejinović da das fehlende Puzzlestück für uns sein?
Zumindest der Finisher könnte er sein in dem Fall. Mhm. Weil ich durchaus der Meinung bin, dass wir einige solche Problemlöser gerade im Kader haben, mit Aktionen, wo du nicht genau damit rechnest. Also das ist klar, Dennis Undorf, der immer wieder mal ein verrücktes Ding drin hat. Jetzt hast du einen Pejinović, der scheinbar solche Sachen auch kann. Du hast immer noch Thiago Tomás, der auch Tore mit der Hacke erzielt oder weiß ich was. Oder aus engen Winkeln. Dann hast du einen Jamie Leveling, der den Gegner über den Haufen rennen kann, was weiß ich was. Mhm. Chris Führich hat Ideen, El Canus hat Ideen und du kannst wechseln. Wir haben inzwischen die Breite da drin, wo du einfach durchwechseln kannst. Und dadurch, dass das System passt und jeder weiß, wie es zu spielen ist, kommt so eine Kreativität extrem gut. Und da könnte das tatsächlich passen. Es wurde oft gesagt, dass man ihn unbedingt haben wollte. Mhm. Und das schon sehr lange und dann schon eine ganze Weile. Und man darf ja nicht vergessen, erstens ist es sein zweites Jahr Bundesliga schon. Mhm. Das ist ja nicht jetzt, dass er hier seine ersten Schritte dann in der Liga macht, sondern also der kommt jetzt auch schon mit ein bisschen Bundesliga-Erfahrung daher. Und das andere ist, wenn Wolfsburg nicht abgestiegen wäre, hätten wir den im Lebtag nicht bekommen.
Ja, das stimmt. Jetzt
35 Bundesligaspiele schon.
Ja, und da muss man natürlich machen. Auch der wird mal vielleicht mit seinen 21 Jahren wird man eine schwächere Phase haben. Aber ich glaube, die Anlagen, das siehst du ja auch bei den anderen Toren, die Anlagen, dann wirklich auch die Chancen zu nutzen. Und wir haben gab genügend Spiele auch im Pokal, gegen Zweite, gegen Drittligisten, wo wir uns äußerst schwer getan haben, wo wir eben nicht 4-0 gewonnen haben. Ich meine, wir müssen nur mal ein Jahr zurückgucken auf das letzte Erstrundenspiel in der letzten Saison. Ja, es war ein Zweitligist, aber Rostock ist auch zweimal Fünfter geworden. Also die Unterschiede zwischen Eintracht Braun, also was im Amateurtopf ist, ist im Amateurtopf, sag ich mal. Und dann, ob das Eintracht Braunschweig ist, das Jahr davor hatten wir Münster. Das war ähnlich eindeutig. Zweitliga-Aufsteiger, aber trotzdem. Aber die standen auch nicht so tief. Die waren, also Münster war, wenn ich mich richtig erinnere, die waren einfach überfordert von der Qualität. Und Rostock konnte da schon deutlich mehr, zumindest eine Zeit lang, dagegen halten. Und,
trotzdem total unangenehm und undankbar.
Ja, auf jeden Fall.
So ein Verein dann.
Ja, also ich meine, wenn du dir anguckst, was für
Saft steht.
Ja, wenn du dir anguckst, was für Lose dann Frankfurt irgendwie hat, ja. Wobei ich mir auch denke, du hast halt der Unterschied zur Bundesliga ist dann halt riesig. Ja, wenn du so ein Wald- und Wiesen-Kick hast in der ersten Pokalrunde, das ist auch cool und keine Ahnung, du brauchst nicht groß Angst haben, dass du rausfliegst, vermutlich. Aber auf der anderen Seite ist die Spannung halt bei uns schon direkt im ersten Pokalspiel da gewesen. Und du musst nicht erst vor dem Bayern-Spiel hochfahren, die Spannung, weil die ist, glaube ich, einfach schon da jetzt. Genau. Führe ich nach 20 Minuten beinahe mit dem 2-0 auf dem Fuß, der ging aber knapp vorbei. Und dann setzte Hansa Rostock, erste Nadelstiche, Dayaku,
Leon Dayaku, genau.
Er geht durch, kann aber Predlo nicht gefährlich werden. Ich meine, das wäre die Chance gewesen, wo dann der Ball nochmal an den Spieler kommt, der auf der Grundlinie steht. Und der VfB kann das Ganze aber am Ende bereinigen. Also gerade so Bälle hinter die Spitze hatten wir in dem Spiel schon ein paar, die durchgekommen sind. Wir haben es dann alles gut wegverteidigt. Meinst du, das lag daran, dass wir noch nicht eingespielt sind oder dass wir einfach sehr hoch standen?
Wahrscheinlich ja. Also wahrscheinlich tatsächlich es war ja, der VfB war ja mit wie viel Prozent Ballbesitz dann schon unterwegs, mit 112 oder sowas, deswegen, dann ist klar, dass das irgendwann immer noch weiter vorrutscht und die erste Linie noch weiter mit vorschiebst, also da denke ich, war es taktisch klar, dass man den Druck aufrecht erhält und auf der anderen Seite war es dann aber auch eher so, dass man wohl das Gefühl hatte, dass man da nicht unbedingt in irgendwelche Sachen wirklich reinrennt dann oder zu offen ist, deswegen.
Du hast es ja letzten Endes auch alles unter Kontrolle gehabt.
Ja, besser.
Ne, und deswegen. Und Leon Dayaku, vielleicht noch ein paar Worte, der hat ja auch eine interessante Karriere gehabt, ist jetzt mit Ulm ja abgestiegen letztes Jahr aus der dritten Liga, hat vorher, ich glaube sogar in der Türkei gespielt, war ja bei Sunderland, ja, also auch da Augen auf bei der Beraterwahl. Ich glaube, der Wechsel zu den Bayern damals hat ihm nicht unbedingt gut getan.
Der hat auch ein Interview jetzt gegeben, wo er auch gesagt hat, dass er ganz glücklich ist, so wie es lief oder so wie es ist.
Ja, es ist ja auch letztendlich so. Ich will ja auch eine Karriere in der dritten Liga, das ist mehr, als ich hier erreichen werde im Fußball. aber wenn du halt natürlich. Doch, ja. wenn du natürlich. An der Konsole. Wenn du natürlich vom VfB zu den Bayern gehst, mit 18 oder was das war, dann hast du natürlich erstmal andere Pläne.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Aber gut, ist da die Frage, wie er sich bei uns entwickelt hätte.
Ja, klar.
Dann gab es eigentlich ganz schöne Chance von Chabot, die unbehauen der Torhüter dann an den Pfosten gelenkt hat. Aber man hat schon gemerkt, der VfB, der ließ auch nicht nach. Also der hat mir mal rausgeschrieben, teilweise in 80% Ballbesitz. Und das fand ich halt gut, dass der VfB sich nicht zurückgelehnt hat und gesagt hat, naja, mal schauen, unsere Qualität reicht eh. Irgendwann kommen wir schon zu unseren Toren, weil vor diesem Spiel haben wir auch in der Liga teilweise einige gesehen. Nicht häufig, nicht viele hintereinander, aber ab und zu mal. Und also die Haltung, finde ich, hat in diesem Spiel auf jeden Fall gestimmt, auch wenn du dir jetzt nicht 90 Minuten an die Wand gespielt hast. Musstest du aber auch gar nicht.
Das ist richtig, nur erinnere dich an letzte Saison. Da stand, glaube ich, ein nicht näher benannter Spieler, der jetzt Kapitän des VfBs ist, da und hat gemeint, hey, wir müssen das so angehen, solche Spiele oder generell die Spiele angehen wie die Bayern. Die machen einfach immer weiter. Die machen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist ja auch das, was wir so ein Stück weit, glaube ich, sehen möchten. Ja. Einfach die Mannschaft, die weitermacht, die nicht Spielen einstellt, die sich dann, du wirst zwischendurch immer deine Phasen haben, wo es mal ein bisschen ruhiger ist, aber trotzdem, die marschieren. Und das sind die Mannschaften, die oftmals wirklich erfolgreich sind. Also ich habe ein schönes Beispiel da dabei. Vor x Jahren war es in Mannheim so, da haben beim Eishockey allerdings, also jetzt nicht hier bei der großen Pyro-Show von Mannheim, sondern beim Eishockey, da war auch, es lief nicht und dann kam ein Trainer, Geoff Ward war das damals, und der hat denen wirklich Beine gemacht und ab da lief bei den 60 Minuten lang der Motor und die sind Meister geworden am Ende. Danach war er weg, dann sind sie nicht mehr Meister geworden, aber das wirklich, die sind da hoch und runter gelaufen und darfst einfach nicht aufhören. Dieses Never Quit, nie aufhören, einfach weitermachen, egal wie es steht. Und das ist, glaube ich, das, was wir sehen möchten, worauf wir auch Bock haben, eine Mannschaft, was uns angesagt wurde, eine Mannschaft, die nicht aufgibt, die weitermacht, die Spaß hat, dass es nicht immer zu 100% klappen wird, okay, ist auch menschlich, dass es Phasen geben wird, wo es vielleicht nicht so top ist, auch okay, wenn der Wille einfach da ist und wenn man sich nicht aufgibt. Und wie oft hatten wir das schon in der Vergangenheit, dass der VfB da eine Mannschaft auf dem Feld hatte, wo einer nach dem anderen einfach bei einem waren von die Köpfe runtergingen, die Lichter ausgingen und was weiß ich was. Und das sind wir bei der mentalen Stärke. Und das ist diese Kopfsache. Und ich glaube, das hat man gegen Rostock jetzt schon mal als, für mich war es zumindest ein ziemlich guter Fingerzeig, weil es ging eigentlich über 90 Minuten weiter. Also auch hinten raus, als es dann 4-0 stand, haben die noch weiter aufs nächste Tor gespielt. Und deswegen, das sind Sachen, die nehme ich.
Ja, der VfB macht dann auch weiter, es gab gelbe Karten für Stiller und für Florian Bonert, jeweils nach taktischen Fouls. Und dann in der 37. Minute das 2-0, wieder durch Pecinovic, Prömel fängt einen Pass ab und auch spielt dann Pecinovic frei und er wartet, bis Pfanne an ihm vorbei rutscht, so mal wie beim Eishockey, einmal schön vorbeigestittert und dann trifft er oben rechts ins Eck. Das war natürlich ein bisschen einfacher als beim 1-0, aber trotzdem natürlich ein sehr geiler Einstand auch für Pecinovic. Und auch den musst du erstmal so machen, oder?
Ja, den musst du auch erstmal so machen, das ist auch richtig. Das wird beim nächsten Mal, auch beim zweiten Mal wieder mit, das musst du erstmal so machen. Ist natürlich für den Kerl natürlich ein Top-Einstand. Also, wenn du ein Tor machst, ist ein Top-Einstand. Wenn du dann aber noch ein zweites machst, ist einfach ein brutaler Einstand schon. Und ja, es fängt aber auch da wieder ein Stück weiter vorne an. Mit Prömmel, der den Pass abfängt. Und dann sind wir an dem Punkt wieder und dann Undaf hat eben das Auge und den Fuß da dafür. Ja. Und auch wenn hier drin steht, es war schon sehr einfach. Ja, trotzdem muss es auch erstmal so machen. Ne?
Ja, und es ist einfach gut, dass du noch vor der Pause nachlegst.
Ja.
Dann musste Pretlo einmal gegen Michaelis parieren in der 41. Minute. Was war dein Eindruck? Ich meine, wir müssen jetzt nicht über jede einzelne Szene sprechen, aber was war so dein Gesamteindruck von Pretlo in dem Spiel?
Vollkommen in Ordnung. Also er war da, wenn er gebraucht wurde. Wenn du jetzt zu Null spielst, hast du fast alles richtig gemacht. Völlig egal, ob du mal einen Wackler drin hattest oder nicht. Ja. Da gucken wir nachher auch dann nicht mehr so wirklich drauf. Deswegen, ich finde es okay.
Ja, also ich würde sagen, nichts Außergewöhnliches, aber also das, was man halt erwartet. Und wie es jetzt gegen die Bayern und gegen Dortmund, gegen Hoffenheim im Champions League läuft, müssen wir natürlich erstmal gucken. Aber dafür auf jeden Fall, also das war jetzt kein krasser Qualitätsabfall, fand ich, oder wo du denkst, so, boah, gut, dass wir nur gegen Drittligisten spielen. Zu Hause führte der VfB 2-0 und ich glaube, wir hatten beide eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also ich war mir eigentlich sicher, dass das Ding, ich konnte, da ein bisschen Restangst hast du immer, aber der VfB war so dominant gewesen in der ersten Halbzeit.
Ja, aber dieses 2-0 auswärts bei einem Drittligisten ist das Trügerischste überhaupt.
Ja.
Lass die ein Ding machen. Einer muss reinfallen, dann haben die nicht nur zweite Luft, dann fliegt da alles um die Ohren. Deswegen so ganz beruhigt war ich nicht. Ich war entspannt, aber nicht ruhig.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Die zweite Halbzeit ließ dann auch mal ein bisschen auf sich warten. Nach 5 Minuten gab es nämlich erstmal eine Pyro-Show im Heimblock und weil an der Ostsee die Wetterverhältnisse so sind, wie sie sind, zog das erstmal über den ganzen Platz und nicht raus aus dem Stadion, sodass 8 Minuten lang man nichts sah. Als man wieder was sehen konnte, ließ der VfB die Rostocker so ein bisschen kommen, aber verteidigte eigentlich alles weg. Also gab diesen Abschluss von Dayaku, den aber Pretlo hält in der 62. Minute. Und dann hat der VfB eigentlich wieder das Heft des Handels in die Hand genommen. Hansa wechselte dann doppelt, halt eher positionsgetreuer Wechsel in Abwehr im Mittelfeld, also da kam es noch nicht die große Offensive, also Carada kam für Bonert und Kraus für Michaelis. Und beim VfB kam es in der 68. Minute zur zweiten Schrecksekunde, als Führig ausgewechselt werden musste, der, glaube ich, nur einen Schlag abbekommen hat, das war eher, glaube ich, eine Vorsichtsmaßnahme. Für den kam dann Elkanus rein. Aber nachdem wir ja schon Nati auswechseln mussten, für den es nicht so wirklich 1A-Lösung als Backup gibt, also er spielt halt Wagnermann und der hat ja auch noch später die Vorlage gemacht, aber das ist natürlich nicht derjenige, den man sich da vorgestellt hat. Auf rechts hinten und links haben wir dadurch, dass Sauer noch nicht wieder fit ist und dass Justin Deal verletzt ist, so einen richtigen Backup für Chris Führig haben wir aktuell auch nicht, oder?
Jein, also wie gesagt, wir haben ja die beiden jungen Spieler und wenn du schaust bei der WM, wo Elkanus gespielt hat, der kam auch über links.
Ja.
Deswegen, ja, und zur Not hast du immer noch Jamie Leveling, Jamie Leveling, den du auf links auch aufstellen kannst. Deswegen, also da ist mir echt nicht so Angst und Bange. Also, mich hat jetzt eher schon gewundert, dass das Buonanni nicht im Kader stand als Backup, aber
ja. Ja, klar, ich meine, du kannst immer irgendwie ersetzen, aber dir fehlt halt immer so ein bisschen die Kadertiefe dann. Also klar kannst du auch Leveling auf links spielen, aber dann fehlt er halt rechts.
Ja, aber da hast du ja auch noch andere Möglichkeiten. Thiago Thomas, ja, Buonanni, das Jovanovic.
Ja, klar.
Also.
Klar, aber halt nicht so in der Qualität. Also klar, du kannst immer noch, findest immer noch irgendjemanden, den du hinstellen kannst, aber ich sag mal so.
Mal noch abwarten auch. Also,
ich finde links hinten, links vorne und rechts hinten sind momentan so zwei Punkte, die so ein bisschen neuralgisch sind, was die Kadertiefe angeht, aber was die der Verletzung, weil ja auch Asignon immer noch verletzt ist, oder halt in der Reha nach seiner Schulter-OP. Da wird es dann den Ding, Olivier haben wir verkauft.
Ja.
Deswegen, ich finde, es ist ein bisschen heikler als vielleicht auf anderen Positionen. Aber Thomas ist eine super Überleitung. Denn in der 74. Minute steckt Unda auf den Ball nach viel Ballbesitz des VfB durch auf Thomas. Und der dreht sich einmal und schießt aus der Drehung aus spitzem Winkel unter die Latte. Und das war auch klassisches Thomas-Tor, oder?
Ja, es war einfach stark auch. War technisch stark. Das war alles drin. Das war seine Geschwindigkeit war mit drin. Seine Technik war drin. Und dann halt so ein Torabschluss. Das ist ein, ich glaube, war es nicht vor 2 Jahren auch in der Champions League, wo wir uns auch solche Dinger mal gefangen haben. So aus diesem Winkel, wo man einfach dann draufrotzt der fliegt halt rein. Und auch da sind wir wieder an dem Punkt, ist es vielleicht was uns bisher gefehlt hat. Und was Thiago Tomás da gezeigt hat, ist für mich einfach, der kann, egal wo er steht, irgendwie den Ball ins Tor bringen. Ja. Und auch das ist wieder eine Qualität, die uns extrem gut tun wird. Und auch da wieder ein Spieler, der, ja, glaube ich, zum VfB sehr gut passt. Der auch hier sein möchte, der Bock hat, hier zu spielen.
Ja, und es macht einfach Spaß, mit ihm zuzusehen. Und in solchen Szenen ist das natürlich super. Hansa wechselte dann nochmal, Markus Schuster kam rein für Leander Jakku, Bernie Lennemann, auch ein toller Name, finde ich, kam rein für Benno Dietze. Hansa wurde ein bisschen offensiver, ich meine, das Spiel war entschieden mit dem 3-0. Also da hat sich, glaube ich, niemand mehr Gedanken gemacht. Es wurde noch 4-0. Wagnumann geht über rechts, schiebt den Ball in die Mitte und Pjanic drückt ihn halt rein zu seinem ersten Dreierpack, besonders zum Dreierpack. Und es ist der erste Dreierpack eines VfB-Debütanten seit, und ihr habt es wahrscheinlich schon mehrfach gehört, seit natürlich Ademar gegen Lautern. Und davor hat es Hermann Ohlicher geschafft, gegen Schalke, glaube ich, in den 70ern. Aber also auf jeden Fall historisch ein Debütant, der dreimal trifft. Ich glaube, über das 4-0 müssen wir jetzt nicht groß noch reden, das heißt, du müsstest mal auf Faktnummern eingehen. Aber ich glaube, das Tor an sich halt über die Linie gedrückt gegen eine Mannschaft, die dann schon geschlagen war, oder?
Ja. Das ist, da war's durch. Deswegen, es war. Da war die Sache echt durch. Also mit dem 3-0 war es eigentlich durch. Das ist gesehen. Da hat auch dann endgültig der letzte Glaube gefehlt und deswegen. Aber der VfB hat weitergemacht.
Ja.
Also das 4-0 ist eigentlich nur folgerichtig, weil die haben einfach weitergemacht. Die haben nicht aufgehört und gesagt, ja gut, schalten wir 2 Gänge zurück und ja, ist halt, das Spiel haben wir in der Tasche. Nee, die haben weitergemacht und deswegen, dann fällt halt auch ein 4. und es hätte vielleicht sogar noch ein 5. fallen können.
Ja, das finde ich halt, also zum einen habe ich mich ich freue mich immer über VfB-Tore, aber ich habe mich dann wirklich doch gefreut, dass da noch eins fiel, einfach weil du es dann nochmal zeigt, okay, Tor nach 60 Minuten, du hattest jetzt eine anstrengende Vorbereitung, du hast nächste Woche jetzt wieder ein schweres Spiel und trotzdem gehst du noch aufs 4-0, obwohl es im Pokal halt wirklich egal ist, weil du eben keine Tordifferenz, du machst es trotzdem, das ist halt stark. Genau, dann wechselte Hansa nochmal, David Hummel kam man auch Ex-VfB-Spieler für Vogelsammer, den fand ich sehr, sehr blass. Von dem hatte ich noch am meisten Bammel von
Spiel. Fand ich voll okay. Ja.
Und dann wechselte VfB noch 3-mal in der 5. Minute. Alder Kiel kam für Tomas rein, Demirovic für Pjanic und eben Cema für Stiller, aber über Atakarasow haben wir auch schon gesprochen. Wenn man sich hinterher die Szenen angeguckt hat, Karasow wirkt auch nicht so richtig happy. Ich meine, ich habe keinen Bock immer auf diese Überinterpretation, weil angeblich hat ja auch Demirovic wechseln, weil er in der 85. Minute erst eingewechselt wurde. Aber er wirkte schon ein bisschen frustriert, hatte ich das Gefühl, zumindest im Gesicht. Man sah ihm nicht an, dass seine Mannschaft gerade 4-0 gewonnen hat. Aber gut, er hat auch nichts dazu beigetragen.
Ja, also das, ich glaube, dass niemand glücklich ist, wenn er nicht spielt.
Ja.
Sollte klar sein. Und ich glaube nicht, dass wir von irgendeinem dann da auch den großen Pausenclown erwarten. Gut, außer von Dennis Unterfänger. Ja. Okay, einen haben wir. Oder zumindest einen. Deswegen, aber da würde ich auch, also da würde ich jetzt nicht so viel drauflegen. Also das, da könntest du genauso argumentieren mit, ja, Nati war nach dem Spiel auch schon wieder da und ist gelaufen. Ist die Verletzung auch nicht so schlimm wahrscheinlich oder was. Deswegen. Nee.
Gut.
Dann nicht. Wäre mir zu einfach.
Ja. Gut, wir schauen mal, was unsere Hörerinnen und Hörer zum Spiel geschrieben haben. Der Vini 1893 schreibt bei Blue Sky: besser als der Start in den Pokal in Braunschweig letztes Jahr. Meist guter Auftritt, zum Teil noch viel Abspielfehler im Spielaufbau, ärgerliche Verletzungen, die sich nun schon summieren. Rechter Verteidiger etwas nervös. Ich muss ehrlich sagen, ich fand auch Nati vor seiner Auswechslung fand ich ihn nicht besonders stabil. Er hat sich, glaube ich, einmal überlaufen lassen. Aber gut, ich meine, das ist schwierig, die 8 Minuten.
Ja, oder 6 Minuten, 9 Minuten für eine Bewertung vom ganzen Spiel. Also.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja, genau. So, der FW1893 schreibt eine souveräne Vorstellung der ersten Pokalrunde. Maschinovic, das war ein sehr schönes Beispiel, mit einem tollen Einstieg und 3 super Toren. Er hat gezeigt, warum er auch für diesen Betrag geholt wurde. Ich muss mal gucken jetzt, ne? Das sind jetzt 3 Tore gegen Drittligisten im Pokal. Wenn er so weitermacht, dann gehe ich damit. Momentan würde ich mich, was die Ablösesumme angeht, das noch zu keinem Kommentar hinreißen. Wermuthsdorf sind die Verletzungen, schreibt er auch. Der RST schreibt, echt gut gespielt, auch wenn es 3-4 kritische Momente gab. Also ja, ich fand sie noch nie mal, ehrlich gesagt, so kritisch. Du bist natürlich, wenn du im Spiel bist oder kurz danach, denkst halt natürlich schon so, da hätte es schief gehen können. Im Nachhinein muss man aber sagen, du hast eigentlich bis auf diese eine Szene, hast du eigentlich alles relativ gut wegverteidigt oder halt gehalten. Genau, was ihm extrem gut gefallen hat, ist die hohe Konzentration und die Konsequenz bis in die letzte Minute, Pecinovic natürlich. Und genau, er meint aber auch, dass Pecinovic davon profitiert hat, dass sich die Abwehr auf uns ein bisschen fokussiert hat. Genau, der Ed Avans Kreuz, den kennen wir ja auch, für den war Undav sehr präsent und beeindruckend, wie er mit Pecinovic harmoniert hat. Ich wollte gerade sagen, also Undav, Tomasz und Undav ja beide jeweils an 2 Toren beteiligt in dem Spiel. Und ich glaube, Undav vor allem hat dann wieder seinen Wert auch gezeigt. Auch wenn er diesmal kein Tor gemacht hat, oder?
Das ist halt wieder genau das. Also, und das war auch wieder an so einem Punkt, siehe letzte Saison, was wir da auch besprochen haben, wegen Demirovic. Der muss nicht immer ein Tor machen, der ist dann da und du musst auf jeden Fall einen abstellen für den. Und das ist bei Undav auch. Also die Rostocker haben ja auch versucht, dann den Undav irgendwie kalt zu stellen. Ja, und dann haben wir eben genügend andere, die da einspringen können.
Ja. Und schließlich Thomas 1893 schreibt, im Pokal gilt bis zum Finale immer nur Hauptsache weiter. Und wenn man aber gegen einen der stärksten Gegner im Topf nicht nur zittern muss, ist das natürlich schöner. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Fazit zum Spiel. Sebastian Hoeneß hat ja vor dem Spiel gesagt, dass die seine Spieler klar in der Birne sein müssen, um dieses Spiel zu ziehen. Und ich glaube, das kann man hinterher konstatieren, das Wahnsinn, oder? Also so ein Larifari-Einstellung, wie wir es auch Anfang der letzten Saison hatten, konnte ich in dem Spiel jetzt nicht feststellen.
Nee, das waren sie. Also die waren, wie gesagt, dadurch, dass sie immer weitergemacht haben, jetzt ohne den ganz großen Druck dann hinten raus, aber sie haben trotzdem weitergespielt. Sie haben ja nicht aufgehört. Ja. Deswegen, da glaube ich schon, dass man sagen kann, die waren da relativ klar in der Birne.
Ja. Damit wollen wir es auch verwenden lassen, zumal wir heute ein bisschen technische Probleme hier mit der Aufnahme haben, was ihr vielleicht dann in der Endproduktion an der einen oder anderen Stelle merken werdet. Die zweite Runde wird ausgelost am Samstag, dem 5. September. Und ich habe irgendwo heute gelesen, dass die das am Samstag auslosen, nicht am Sonntag, weil am Sonntag Wahl ist in Sachsen-Anhalt. Und in Berlin, glaube ich. Ja. Also finde ich interessant. Genau, um 17.45 Uhr, glaube ich, im Fußballmuseum in Dortmund wieder. Gespielt wird dann am 27. und 28. Oktober. Es sind fast alle Spiele gespielt. Natürlich müssen die Supercup-Teilnehmer noch ihre Spiele nachholen. Das machen sie jetzt kommende Woche, damit dann auch loswerden kann. Es sind bis jetzt, und ich glaube nicht, dass da noch welche dazu kommen, nur 3 unterklassige Mannschaften weitergekommen. Groß Asbach gegen Bielefeld, Essen gegen... Habe ich vergessen? Und Jeddelo 2, wohlgemerkt.
Jeddelo 2, ja.
Ja, genau, die sich auch gegen, ich weiß, hab's schon vergessen. Also auf jeden Fall die 3.
Ja, Heidenheim.
Heidenheim, genau, Heidenheim. Und
das war das 5-2, ja.
Ja, genau, und Essen, die sind gegen, St. Pauli weitergekommen.
Genau, gegen St. Pauli. Ja. Aber hier, weißt du, warum das Jeddelo 2 heißt?
Ja, weil das Dorf so heißt, glaube ich.
Ja, genau, weil es gibt Jeddelo 1 und es gibt Jeddelo 2. Das ist zurückgegangen daraus, dass sie irgendwelche Bauern niedergelassen haben und dann wurde das erste zu klein und hat man einfach das zweite dahinter gebaut. Ja. Aber das erste hat irgendwie mehr Einwohner. Es ist total witzig. Aber es ist nicht die zweite Mannschaft, sondern die Stadt heißt tatsächlich Jeddelo 2.
Ja, aber das ist natürlich super Vorlage für Witze. Wie stark muss da jetzt die erste Mannschaft sein? genau, also ich bin mal gespannt, so viel, wie wir über die reden, müssen wir wahrscheinlich in der zweiten Runde nach Niedersachsen zu Jeddelo, nach Jeddelo 2.
Also das ist ja schon lustig.
Wobei, die haben, glaube ich, auch nicht zu Hause gespielt. Oder haben die in Hannover gespielt oder so?
Oder? Keine Ahnung, aber vielleicht müssen wir auch nach Hamburg. Das wäre ja noch nicht.
Stimmt, der zum HEBC irgendwas, genau.
Genau.
Gut, also, ich finde es trotzdem schon bemerkenswert, dass fast alle Profivereine oder halt Vereine aus dem Profitopf sich durchgesetzt haben. Normalerweise hast du da mehr Vereine, die stolpern. Und diesmal waren es eben nur Bielefeld, Heidenheim und St. Pauli. Und genau, und das waren jetzt auch keine großen, sag ich mal, die da gestolpert sind. Also alles 3 Zeitligisten. Ja. Gut, dann blicken wir an der Stelle, weil viel mehr gibt es zum Pokal, glaube ich, nichts zu sagen. wenn man auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler, über die Frauen haben wir schon gesprochen, der VfB 2 hatte spielfrei, weil die dritte Liga natürlich auch teilweise am Pokal teilgenommen hat. Die U19 hatte ja in der Woche vor unserer Saisonvorschau die Bayern 6-1 weggefiedelt mit 5 Toren von Ines Recepi. Jetzt ging es am 4. Spieltag nach Unterhaching und auch da gewann die U19 3-2, 2 Tore von Brian Kenmore und 1 von Neno, dessen Nachnamen mir irgendjemand mal die Aussprache erklärt hat. Cecei nenne ich ihn jetzt mal. Und genau. Der VfB ist natürlich momentan Tabellenvierter einem Spiel und am kommenden Samstag spielen sie in der zweiten Pokalrunde gegen Freiburg als Titelverteidiger um 10.45 Uhr. Heimspiel geht gern hin. Die U17 hat bei Waldhof gewonnen. Arlen Taki und David Zopain haben getroffen und die spielen am Sonntag um 13 Uhr gegen Kaiserslautern. Das heißt also, ihr habt am Wochenende, könnt ihr die Frauen sehen und ihr könnt die U19 und die U17 sehen. Dann schauen wir mal, was unsere Leihspieler im Pokal gemacht haben. Noah Darwig ist mit der SV Elversberg weitergekommen in Duisburg. Mit 3-1, er wurde nach 69 Minuten ausgewechselt. Flo Hellstern ist leider ausgeschieden mit der Spielvereinigung Fürth gegen Bochum. Er hat durchgespielt, hat aber eben 2 Tore kassiert und Fürth hat nur 1 geschossen. Yannick Keitel ist mit dem FC Augsburg in Cottbus weitergekommen. Er wurde nach 77 Minuten für Fabian Rieder eingewechselt. Und Laurin Ulrich hat durchgespielt beim SC Paderborn, was ich schon beeindruckend finde, auf dem Level auch direkt durchzuspielen. Klar, ja. Gegen Phoenix Lübeck, aber ich meine, die Mannschaft ist ja trotzdem noch stärker als die von Magdeburg letzte Saison.
Sollte sie sein, ja.
Ja. Und deswegen, der hat er komplett durchgespielt und sind gespannt, wie die dann in der zweiten Liga weitermachen, beziehungsweise in die Bundesliga am Wochenende einsteigen. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcasts. Wir können uns bei Spotify bewerten, könnt unter diesen sehr zerstückelten Livestream oder das sehr zusammengestimmte Video hinterher bei YouTube kommentieren, wie es euch inhaltlich gefallen hat. Zum Technik bitte keine Kommentare. Wenn ihr uns Rezensionen da lasst, dann lesen wir die auch gerne vor. Und abonniert uns bei Spotify auch gerne, bei Spotify, bei YouTube auch gerne, aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr immer, vielleicht einen Notifier über einen funktionierenden Livestream, mal gucken. So. Zum Abschluss blicken wir jetzt auf das Spiel gegen die Bayern. Es ist zum ersten Mal so lange wieder ein Eröffnungsspiel, das der VfB spielt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben gegen Schalke logischerweise als Meister 2007, 2008. Und ich glaube noch, als ein Wolfsburg-Meister geworden ist, da waren wir dann der Gegner 2009, 2010. Aber es ist so, der VfB hat relativ wenige Eröffnungsspiele in den letzten Jahren bestritten.
Bin ich nicht so böse drum.
Ich auch nicht. Und ich hätte es auch nicht gebraucht, dass die ganze Welt zuguckt, wie wir gegen die Bayern spielen.
Finde ich wieder spannend.
Ja, kommt doch mal, wie wir uns sagen. Also die haben jetzt den Supercup gewonnen gegen Dortmund am vergangenen Wochenende, anstatt ordentlich Pokal zu spielen. Die haben nicht so wahnsinnig viele Spieler geholt, aber dafür haben sie richtig Geld ausgegeben. Ismael Saibari, marokkanischer Nationalspieler von PSV Eindhoven, 50 Millionen ausgegeben. Nathaniel Brown, eigentlich Linksverteidiger, der aber jetzt gegen Dortmund interessanterweise auf der 10 spielte, auch 50 Millionen. Und dann haben sie noch Bara Sapoku Ndiaye von den Gambino Stars aus Gambia geholt. Das ist, glaube ich, eher Perspektivspieler. Aktuell sind Serge Gnabry und Lennart Kahl bei denen verletzt. Beim VfB fehlen natürlich Justin Diehl und Dennis Simon, bekannterweise bis zur Länderspielpause. Nati fällt aus, Sagadou fällt aus. Arevalo hat immer Rückenprobleme oder steht vielleicht vom Wechsel, man weiß es nicht. Und wie Sebastian Hoeneß heute auf der PK bekannt gegeben hat, sind Leo Sauer, Lorenz Asignon und Luca Jaquez noch im Aufbautraining. Für die reicht es bei Jaquez, könnte es eine Punktlandung werden für Freitagabend. Alle anderen sind fit, das heißt auch Führig ist fit, Levin ist wieder fit. Wie blickst du auf dieses Spiel?
Halt, ja, das erste Saisonspiel und das erste Saisonspiel ist immer speziell. Du weißt nie ganz genau, wo der Gegner steht, aber da steht halt gleich der größte Brocken eigentlich schon da. Es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, oh Jemine, wir versauen uns am ersten Spieltag schon ins Torverhältnis. Und dann holst du nicht nur 3 Punkte auf, sondern auch noch 6-7 Tore. Daran glaube ich jetzt eigentlich mal nicht. Oder hoffe ich einfach nicht drauf. Die Bayern sind stark. nur wir müssen uns vor niemandem verstecken. Deswegen, wenn wir einen guten Tag haben und dann oder einen guten Abend haben am Freitag, warum sollte es nicht klappen und warum soll man nicht einen Punkt mitnehmen? Und dass wir immer ein Tor schießen können, haben wir auch in München schon gezeigt. Die Bayern müssen auch erstmal an uns wieder vorbei. Deswegen, ja. So selbstbewusst, denke ich, kann man auch mal sagen, kann man auch mal sein. Und deswegen, ja, es kommt, wie es kommt. Danach ist die Saison weder werden wir danach gleich Meister, noch sind wir abgestiegen. Deswegen ist das erste Spiel und wir haben die Bayern dann weg. So muss man auch mal sehen.
Ja, das sehe ich auch positiv. Und ich glaube, wenn du dich einfach alles reinhaust und dann trotzdem verlierst, dann ist es auch okay. Dann gehst du zumindest auch nicht mit so einem ganz so schlechten Gefühl in die nächsten Spiele. Dass wir da einen Punkt holen, sehe ich aktuell noch nicht. Also ich glaube nicht, dass dann dass uns die Qualität fehlt, sondern dass die Bayern einfach viel mehr Qualität haben.
Das siehst du dann am Freitag gegen 23 Uhr irgendwann. Genau. Dann siehst du das und dass da doch ein Punkt steht.
Ja, ich würde mich freuen. Das wäre ein sehr gutes Ergebnis, einfach auch, weil du ja am Anfang der Saison nie weißt, hast du ja auch gesagt gerade, du weißt nie so richtig, wo du stehst. Du brauchst immer so ein paar Spiele, um dann auch ein Gefühl für die Saison zu bekommen, wie die vermutlich laufen wird. Gut, letzte Saison war das nicht so, da haben wir dann immer die Kurve gekriegt, aber ja, also das erste Spiel ist echt immer so ein bisschen, dann hast du es gespielt, dann bist du immer noch nicht wirklich schlauer, weil es ja nur ein Spiel war und dann auch gegen die Bayern. Ja, also ich bin mal gespannt. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren, das ist das Schöne an diesen Spielen und wir sind eigentlich gut in Form. Also wieder treffen uns die Bayern jetzt an dem Moment, also wenn wir das Frankfurt wären, und die müssten jetzt ohne Torhüter, also ohne wirklich eine Lösung auf der Torhüter-Position jetzt gegen die Bayern spielen. Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte an der Stelle. Oder viele andere Mannschaften, wo der Kader noch nicht fertig ist, wo du nicht ganz 100% zufrieden sein kannst. Und wir sind eigentlich, selbst wenn es Elke Nuss noch gehen sollte, sind wir eigentlich in einer sehr guten Situation. Und deswegen bin ich eigentlich, was dieses Spiel angeht, relativ entspannt. Ich glaube, wir müssen jetzt die Bayern auch nicht überanalysieren. Zum einen haben wir aus dieser Saison noch wenig Anschauungsmaterial und zum anderen ist es einfach, sind einfach die Bayern. Interessant wäre aber mal zu sehen, wie der VfB spielen würde. Also ich glaube, Tor ist relativ klar, dass da Fabi Pretlo spielt. Wen würdest du denn, ich gehe mal davon aus, dass wir in der Viererkette spielen, wen würdest du denn in die Viererkette stellen?
Mittelstädt, Chabot, Jeltsch und wahrscheinlich dann Wagnermann.
Also quasi die... Die Elf, die auch größtenteils ist in Rostock. Also die vier Rakete.
Weil Jaquez ist dann zu früh, glaube ich, aus Verletzung rauskommt. Und Aldakil sehe ich hinter Jeltsch. Ja. Deswegen.
Gehe ich mit.
Ja, je nachdem natürlich Ramon Hendricks. Wobei, wenn der fit ist, würde ich den tatsächlich ich fahre mit Mittelstädt, weil der hat jetzt die Vorbereitung durchgemacht und alles, deswegen Hendricks auf die Bank.
Wir haben ja auch noch genügend Spiele zum Rotieren. Wenn wir uns die Frage in den kommenden Wochen stellen, da wird uns sicher auch nochmal viel durchrotiert werden. Doppel-6, vermutlich wieder Stiller und Prömel. Also,
Stiller und Prömel, ja.
Du musst ja auch in so einem Spiel, wenn du jetzt noch keine englische Woche hast, dann musst du ja auch mit der bestmöglichen Elf auflaufen. Das heißt dann auch Führig und Leveling auf den Außenbahnen.
Jamie Leveling seine privaten Angelegenheiten. Nein, wenn Leveling fit ist, No-Brainer, dann spielt er auch und Chris Führig denke ich auch gerade. Dazu sind die zu gut.
Und dann wieder Undav und Pečinović? Oder meinst du, ich könnte mir vorstellen, dass er Demirović vorne startet?
Ich glaube auch. Also, dass ich Undav Demirović einfach. Dass du hinten raus dann nochmal mit Pajcinovic so einen richtigen Turbo nochmal zünden kannst.
Ja. Oder macht da Elkanus hinter Undav? Hatten wir auch schon.
Elkanus kam ja auch erst später, deswegen glaube ich auch nicht, dass der so weit ist zu starten. Deswegen.
Wenn er noch da ist, natürlich auch am Freitag. Ne? Oder wenn er nicht da schon irgendwie. Ja, kann ja durchaus sein, dass er dann schon irgendwie Medizincheck in Newcastle. Genau. Durchgeführt von Nick Woltemade. Okay, gut, aber dann haben wir, glaube ich, unsere Startelf. Ich könnte mir auch vorstellen.
Gehst du da mit, bei der Startelf?
Ja. Also ich glaube auch, dass Demirović startet diesmal. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Über die Bayern haben wir gesprochen, über Rostock haben wir gesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Vielen Dank dir für die Zeit, Chris, heute.
Und trotzdem gerne.
Technische Schwierigkeiten. Also wir schlittern so ein bisschen in die neue Saison rein. Seht uns nachher. Aber, ja, eventuell hört ihr ein paar Cuts hinten raus. Oder seht ihr im Video. Seht uns nach. Genau.
Oder es gibt Outtakes. Das kann Sonderfolge.
Zu viele. Gut. Also, am Freitag spielt der VfB in München. Wir hoffen, wir kommen da mit einem Sieg raus. Die Woche oder im Unentschieden, die Woche drauf geht's dann zum Heimspielauftakt wieder Freitagabend gegen Köln. Aber darüber reden wir nächste Woche. An dieser Stelle erstmal euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Auf Wiederhören.